Deutschlandfunk, das war der Tag.
Beim Aufhängen von Wahlplakaten krankenhausreif geschlagen. Es ist etwas aus dem Ruder gelaufen hierzulande. Aus Worten werden Taten. Das wird deutlich mit dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden. Mehrere tausend Menschen gehen heute in mehreren Städten deswegen aus Solidarität auf die Straße. Das politische Berlin überlegt, wie kann man Politiker besser schützen? Wir berichten gleich ausführlich über diesen jüngsten Angriff und dessen Konsequenzen. Außerdem der Stand der Verhandlungen um eine Waffenruhe in Gaza und die Rückkehr der Fregatte Hessen aus dem Roten Meer. Am Ende der Sendung die Presseschau und danach ein Sportgespräch. Heute zu Gast die Hürdensprintlegende Edwin Moses. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Jonas Rehse. Bis hierhin und nicht weiter. Unter dieser Überschrift haben zahlreiche PolitikerInnen eine Solidaritätsbekundung für Matthias Ecke unterzeichnet. Ein Bekenntnis zur Demokratie ist das, die Striesener Erklärung. AfD-Politiker sind bislang nicht unter den Unterzeichnern. Dennoch ist das Entsetzen im Allgemeinen groß, die Solidarität mit Matthias Ecke auch. Mehrere tausend Menschen sind heute in Dresden und in anderen Städten auf die Straße gegangen, um für friedliche Demokratie zu demonstrieren. Sebastian Moritz aus Dresden.
Gegen den Faschismus, alle zusammen, gegen den Faschismus!
Rund 2000 Menschen stehen am Sonntagabend auf dem Dresdner Polandplatz, nahe dem Ort, wo am Freitagabend die Angriffe auf SPD-Politiker Matthias Ecke und Wahlkampfteams der Grünen stattgefunden haben, mitten in einem eher ruhigen Wohnviertel. Zur Spontandemo sind viele Engagierte gekommen, von zivilgesellschaftlichen Initiativen, Gewerkschaften und Parteien, aber auch Menschen, die nicht politisch aktiv sind.
Weil wir es beängstigend finden, dass Politiker angegriffen werden auf offener Straße. Und das kann ja nicht sein.
Man sagt immer, man sollte Anfänger werden, aber die Anfänger sind wir schon lange hinter uns gelassen, denke ich.
Auch zahlreiche Landespolitiker sind hier, fast aller im Landtag vertretenen Parteien, mit Ausnahme der AfD. Ein demokratischer Schulterschluss von der Linken bis zur CDU.
Und auch wenn das hier wie ein SPD oder ein Bündnis 90 Grüner Parteitag aussieht, ich fühle mich hier richtig.
Begann Armin Schuster, CDU-Innenminister von Sachsen, etwas salopp seine Rede, nur um dann ernst auf die Angriffe von Freitag zu blicken.
Das ist die Beeinträchtigung freier Wahlen in Deutschland, was hier stattfindet. Und dem gilt es, sich entgegenzustellen.
Gewalt darf und kann niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein,
appellierte Sachsens Justizministerin Katja Mayer von den Grünen.
Achten wir aufeinander, schützen wir uns gegenseitig und schützen wir unser Land,
ergänzt ihre grüne Parteikollegin, Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Die geborene Thüringerin wurde vor kurzem selbst bei einem Termin in Brandenburg bedroht und sieht das Erbe der friedlichen Revolution in Gefahr.
Damals haben wir die Demokratie erkämpft und es ist ganz klar, wir werden nicht weichen gegen diejenigen, die versuchen, die Demokratie ins Wanken zu bringen. Und erst recht nicht, wenn einer von uns Gewalt erfahren muss. Liebe Grüße an Matthias Ecke. Ich glaube, er hört uns jetzt.
Ecke habe einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle erlitten, teilte die SPD mit. Inzwischen sei er operiert worden, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken war ebenfalls nach Dresden gekommen. Sie bezeichnete den Angriff als Alarmzeichen und machte die AfD und ihre politische Sprache dafür mitverantwortlich.
Und insofern tragen diese Leute, die damit gedroht haben, uns zu jagen, in diesem Land aufzuräumen, ja auszumisten, auch eine Mitverantwortung für das gesellschaftliche Klima, in dem solche Taten dann eben möglich sind.
Der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban hatte sich am Samstag auf der Plattform X zu Wort gemeldet. Er verurteile Gewalttaten. Gleichzeitig unterstellte er der SPD, sie habe durch ihre Kritik am Rechtsextremismus zur Eskalation beigetragen. Klare Widerworte gegen diese Deutung bei der Demonstration in Dresden. Von Sachsens Innenminister Schuster.
Das, was da passiert ist, ist so brutal, das ist eine völlig neue Intensität, der wir mit allem, was die sächsische Polizei hat, entgegentreten werden.
Inzwischen hat sich ein 17-Jähriger bei der Polizei gestellt und angegeben, er habe Ecke niedergeschlagen. Das Landeskriminalamt ermittelt weiterhin und sucht drei mutmaßliche Mittäter. Ob die Tat einen rechtsextremen Hintergrund hat und ob sie geplant war oder spontan erfolgte, ist noch nicht klar. Bei den ehrenamtlichen Wahlkampfhelfern der Parteien ist die Verunsicherung groß. Die SPD kündigte an, nur noch tagsüber und in größeren Gruppen plakatieren zu wollen.
Es ist ein weiterer trauriger Höhepunkt in einer Reihe von zahlreichen Angriffen auf PolitikerInnen und WahlkämpferInnen in der jüngeren Vergangenheit. Ein Zurück zur Normalität dürfe es und solle es jetzt nicht geben. Doch wie lassen sich in Zukunft solche Taten verhindern? Und grundsätzlich, wie lässt sich diese Gesellschaft befrieden? Reaktionen auf dieses mutmaßliche Attentat von Frank Kapellan.
Der Schock in der SPD ist groß. Die Partei berät auf einem Demokratiekongress in Berlin über mögliche politische Bündnisse bei der Europawahl, als die Nachricht aus Sachsen die Runde macht. Der 41-jährige Matthias Ecke ist krankenhausreif zusammengeschlagen worden, muss operiert werden. SPD-Chefin Saskia Esken ist erschüttert.
Matthias, wir sind an deiner Seite. Es tut uns so leid, was dir widerfahren ist. Und es empört uns. Es macht uns deutlich, was da draußen los ist. Da draußen sind Rechtsradikale auf den Straßen unterwegs, die unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer angreifen.
Attacken gegen Politiker hat es im Europawahlkampf bereits öfters gegeben. Doch das Ausmaß der Gewalt ist neu. Erst am vergangenen Donnerstag wurden in Essen zwei Politiker der Grünen verletzt. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt wurde nach einer Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg aggressiv bedrängt und am Wegfahren gehindert. Wir dürfen so etwas nicht einfach hinnehmen, erklärt Bundeskanzler Olaf Scholz.
Die Demokratie wird von so etwas bedroht. Und deshalb ist achselzuckendes Hinnehmen niemals eine Option. Wir müssen gemeinsam dagegen stehen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert dazu auf, die politische Auseinandersetzung friedlich zu führen. Das ist eine neue Eskalationsstufe, die das erklärte Ziel der Einschüchterung hat, meint Thüringens Innenminister Georg Mayer. Der Sozialdemokrat erklärt im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das sind geplante Taten, die nicht spontan, sondern gezielt durchgeführt werden.
Der Rechtsstaat muss hier klare Kante zeigen und sehr schnell und hart reagieren.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ebenfalls Sozialdemokratin, kündigt an, sich in der kommenden Woche mit ihren Länderkollegen zusammenzuschalten, um darüber zu beraten, wie solche Angriffe auf Politiker verhindert werden können.
Ich brauche aus meiner Sicht ein neues Schutzkonzept. Das möchte ich mit den Innenministerinnen und Innenminister der Länder jetzt zügig beraten, weil das ist schon eine Zäsur, die wir da erlebt haben.
Doch was lässt sich tun? Dass Matthias Ecke offenbar alleine unterwegs war, um in Dresden Plakate anzubringen, hat manchen überrascht. Wir werden uns Gedanken darüber machen, wie Politiker geschützt werden können, verspricht der sächsische Innenminister Armin Schuster. Dennoch fürchtet der Christdemokrat, dass es 100%ige Sicherheit niemals geben wird.
Wir bieten an, dass besondere Plakatieraktionen, besondere Wahlkampfaktionen der Polizei gemeldet werden, sodass wir es absichern können. Nur, es liegt auf dem Wort besonders, wir würden es niemals schaffen, jede Plakatieraktion in Sachsen absichern zu können.
Waren es vor einigen Jahren vor allem Politiker der AfD, die Opfer von Angriffen wurden, sind es inzwischen vor allem grüne Parteimitglieder. Im vergangenen Jahr wurden 478 Übergriffe gegen AfD-Politiker aktenkundig, mehr als 1200 gegen grüne Parteimitglieder. Seit 2019 wurden weit mehr als 10.000 Straftaten gegen Politiker gemeldet.
Deutschlandfunk, 23 Uhr, gleich 14 Minuten. Die internationalen Bemühungen um eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen gehen unter Hochdruck weiter, aber bislang ohne Erfolg. CIA-Chef William Burns ist momentan zu einem Krisentreffen ins Vermittlerland Katar gereist. Eine neue Gesprächsrunde in Ägypten war zuvor ohne den erhofften Durchbruch beendet worden. Julio Segador.
Die Chancen für eine erneute Waffenruhe im Gazastreifen stehen schlecht. Und das, obwohl die Antwort der Hamas auf den vorliegenden Vorschlag noch gar nicht da ist. Für Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist die Forderung der Terrororganisation, für eine erneute Waffenruhe den Krieg zu beenden und alle Truppen aus dem Küstenstreifen abzuziehen, unannehmbar. Deutliche Worte des Premiers nach der Kabinettssitzung. Israel wird dies nicht akzeptieren. Wir sind nicht bereit, eine Situation zu akzeptieren, in der die Bataillone der Hamas ihre Tunnel verlassen, wieder die Kontrolle über den Gazastreifen bekommen, ihre Militärindustrie wieder aufbauen und wieder die Bürger Israels im ganzen Land bedrohen. Bestätigt sieht sich Netanjahu durch einen Zwischenfall am Grenzübergang Kerem Shalom, wo die Lkw mit den Hilfsgütern für den Gazastreifen kontrolliert werden. Die Hamas feuerte aus Rafah mehrere Raketen, um, nach eigenen Worten, einen Armeestützpunkt zu treffen. Israel schloss inzwischen vorübergehend diesen wichtigsten Grenzübergang für die humanitäre Hilfe nach Gaza. Verteidigungsminister Yoav Gallant sieht auch das Zeitfenster für eine Einigung mit der Hamas so gut wie geschlossen. Er denkt schon an die nächsten militärischen Schritte. Wir sehen besorgniserregende Anzeichen dafür, dass die Hamas nicht wirklich einen Deal mit uns eingehen will. Die Konsequenz daraus ist ein Einsatz in Rafah und im gesamten Gazastreifen, und zwar schon bald. Die Militäroffensive in Rafah rückt näher, die Verhandlungen für eine Waffenruhe stecken in einer Sackgasse. Und ob einer der Vermittler, das Emirat Katar, sich weiter engagiert, ist völlig offen. Denn das israelische Kabinett beschloss heute einstimmig, den katarischen Sender Al Jazeera in Israel zu schließen, ihm die Sendelizenz zu entziehen. Die Entscheidung hat Auswirkungen auf Al Jazeera-Programme, die aus Israel auf Englisch und Arabisch ausgestrahlt werden. Den von der katarischen Regierung finanzierten Sender werden laut Regierung Fehlinformationen und antisemitische Propaganda vorgeworfen. Anfang April verabschiedete die Knesset, das israelische Parlament, ein Gesetz, das die Grundlage für die heutige Entscheidung der israelischen Regierung ist. Allerdings sind gegen dieses Gesetz Klagen vor dem obersten Gerichtshof anhängig. Auf X, in einem Social-Media-Post, dankte Israels Premier Netanyahu seinem Kommunikationsminister Kari für die Vorbereitung der Entscheidung. Der Hetzsender Al Jazeera werde geschlossen, so Netanyahu. Die israelische Auslandsjournalistenvereinigung FPA sprach dagegen von einer schädlichen Entscheidung. Dies sei ein dunkler Tag für die Medien, ein dunkler Tag für die Demokratie in Israel.
Im Februar ist die deutsche Fregatte Hessen ins Rote Meer aufgebrochen. Als Teil der EU-Marinemission Aspides hatte sie den Auftrag, Handelsschiffe sicher durch das Seegebiet südlich des Suezkanals zu bringen und vor möglichen Angriffen der Houthi-Miliz zu schützen. Jetzt sind die rund 240 Soldatinnen und Soldaten wieder zurück in Wilhelmshaven. Eine vorläufige Bilanz von Jutta Pschigoda.
Unser Auftrag wurde erfüllt und das erfülle ihn mit Stolz, so Fregattenkapitän Volker Kübsch. Man habe 27 Handelsschiffe auf ihrer gefahrvollen Passage begleitet und viermal sogar vor Angriffen aus der Luft verteidigt.
Ja, wir waren erfolgreich. Wir haben diese 27 Schiffe beschützt und wir haben auch Angriffe abgewehrt, die den Schiffen gegolten haben, die wir eskortiert haben.
Die Kapitäne der Handelsschiffe hätten der Besatzung der Fregatte Hessen für ihren Schutz gedankt, so Kübsch, aber die 58 Tage im Einsatzgebiet seien eine sehr anstrengende Zeit gewesen. Permanent drohten Angriffe der Houthi-Miliz aus der Luft. Diese operiert aus dem Jemen und greift seit mehreren Monaten Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an. Diese Miliz sei nicht zu unterschätzen, so Kübsch.
Sie sind gut ausgestattet, sie sind gut organisiert, sie verfügen über das Know-how und über die Waffentechnik. Der größte Fehler, den wir machen können, ist, das gegnerische Potenzial und deren Taktik, aber auch deren Einsatzwillen zu unterschätzen.
Die Besatzung befand sich daher fast 60 Tage lang im sogenannten Kriegsmarsch. Das bedeutet, alle 6 Stunden Wachwechsel. Bei Alarm müssen alle sofort auf ihre Posten. Fehler durften dabei nicht unterlaufen, so Vizeadmiral Martin Lenski, Befehlshaber der Flotte.
Wenn man in 6 Stunden Wachdienst ständig auf dem Bildschirm in kürzester Vorwarnzeit reagieren muss, um das Schiff und auch die begleitenden zivilen Handelsschiffe zu sichern, dann ist das eine großmögliche Anspannung.
Dank dafür gab es heute aus dem Verteidigungsministerium. Die parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller besuchte bei typisch norddeutschem Regenwetter die Fregatte Hessen.
Die Bundeswehr und insbesondere die deutsche Marine haben ihre schnelle Reaktionsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Damit hat Deutschland seine Handlungsfähigkeit als sicherheitspolitischer Akteur nachgewiesen.
Doch dieser gefährliche Einsatz hatte natürlich zu Hause bei den Angehörigen für Ängste gesorgt.
Ja, man hat schon mitgebankt in der Zeit.
ob das alles gut geht und scharfer Waffengang, das waren ja schon entsprechende Worte.
Sorgenvolle Zeit, die man hatte. Und andererseits sind wir aber auch unheimlich stolz auf das, was sie geleistet haben dort. Ich freue mich einfach, dass ich ihnen gleich in die Arme schließen kann.
Es wird nicht der letzte Einsatz bei dieser EU-Militärmission gewesen sein. Die deutsche Marine will ab Anfang August die Fregatte Hamburg für den Aspides-Einsatz gegen die Houthi-Rebellen im Roten Meer zur Verfügung stellen. Dieses Schiff und seine Besatzung haben bereits umfangreiche Trainings und Vorbereitungen dafür durchlaufen. Aus den Erfahrungen auf der Hessen könne man jetzt Lehren ziehen. Die Besatzung der Hessen freut sich allerdings erst einmal über einen dreiwöchigen Urlaub.
Die Sanierung von Straßen und Brücken in Deutschland kommt langsamer voran als geplant. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Bündnis Sarah Wagenknecht hervor. Oliver Neuroth.
4.000 größere und rund 8.000 kleinere Autobahnbrücken müssen erneuert werden. Die Behörden stufen gut 7.100 Kilometer Autobahnfahrstreifen als sanierungsbedürftig ein. Das sind rund 1.400 Kilometer mehr als bei der letzten Untersuchung 4 Jahre zuvor. Auf der Schiene sieht es noch schlechter aus. Fast 18.000 Kilometer Gleise sind marode. Das ist fast ein Drittel des kompletten Schienennetzes in Deutschland. Das Bündnis Sarah Wagenknecht nennt die deutsche Verkehrsinfrastruktur einen riesigen Sanierungsfall. Die Partei wirft der Ampelkoalition vor, dass sich die Lage in den vergangenen beiden Jahren noch verschlechtert habe. Das Bundesverkehrsministerium hatte Anfang April erst auf eine Anfrage von CDU/CSU erklärt, die Modernisierung von Brücken habe weiterhin oberste Priorität. Viele Brücken stammten aus einer Zeit, in der das Verkehrsaufkommen deutlich geringer gewesen sei. Den Hauptschuldigen für die Lage sieht das Bündnis Sarah Wagenknecht bei CDU und CSU. Sie hätten das Straßen- und Schienennetz heruntergewirtschaftet, als sie in der Bundesregierung waren.
Eine Tücke der globalen Klimakrise ist, sie ist nur schwer dauerhaft zu sehen, zumindest hierzulande. Im pazifischen Inselstaat Fidschi ist das anders, da bedroht der Klimawandel bereits die Lebensgrundlage zahlreicher Menschen. Als erste Bundesaußenministerin überhaupt ist Annalena Baerbock dorthin gereist. Georg Schwarte war mit dabei.
Trommeln zur Begrüßung, die Außenministerin auf Fidschi. Es ist eine Premiere. Nie war ein deutscher Chefdiplomat bisher hier 16.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Der letzte Bundesminister, der Fidschi besuchte, hieß Helmut Schmidt. War damals 1971 als Verteidigungsminister zu Gast, jetzt also Annalena Baerbock. Mit einer sehr weit ausgestreckten Hand kommt sie auf die größte der kleinen Pazifikinseln.
Und das heißt, Partnerschaften hier auszubauen, bedeutet vor allen Dingen verstärkt beim Klimaschutz zusammenzuarbeiten und beim Klimaschutz diese Länder unterstützen, die die Klimakrise im wahrsten Sinne des Wortes direkt vor ihrer Haustür spüren.
Und Baerbock will sich hier in 2 Tagen anschauen, wie es aussieht vor der Haustür der Menschen, wo Friedhöfe im Meer verschwinden und der letzte Zyklon in 48 Stunden ein Drittel der jährlichen Wirtschaftsleistung Fidschis einfach davonspülte. Serap Altinisik ist Vorstandsvorsitzende der Nothilfeorganisation Oxfam. Sie ist mit Baerbock jetzt nach Fidschi gereist und weiß, was Klimawandel für die Menschen hier bedeutet.
Für die Menschen hier vor Ort bedeutet das, dass sie ihre Tiere verlieren, die sterben, weil sie weggeschwemmt werden, ihre Häuser verlieren, ihre Schulen, das heißt ihre Kinder nicht mehr zur Schule gehen können. Und es geht in erster Linie dann ums eigene Überleben.
Fidschi, es ist das Zentrum der kleinen Pazifikstaaten, die sich selbst der blaue Kontinent nennen und die um Hilfe rufen. Vor einiger Zeit war der Verteidigungsminister von Fidschi auf der größten Sicherheitskonferenz Asiens, Shangri-La. Nicht Kampfjets, nicht Maschinengewehre sind unsere größte Bedrohung. Es ist der Klimawandel, sagte der Minister da zum Erstaunen seiner Kollegen. Außenministerin Baerbock weiß darum.
In dieser Region ist die Klimakrise längst keine abstrakte Bedrohung mehr, sondern die größte Sicherheitsbedrohung unserer Zeit. Und das bedeutet, die Klimakrise ist tagtäglich erfahrbar.
Auf Fidschi bauen sie schon Dörfer für Klimaflüchtlinge. Auf Vanuatu züchten sie Schweine. Die steigende Hitze aushalten. Fidschi rief 2021 den Klimanotstand aus. Der Meeresspiegel stieg seither um weitere 20 Zentimeter. Felder versalzen, Ernteerträge sinken, Touristen bleiben aus und die Pazifikstaaten, die die Auswirkungen spüren, sehen, dass Länder wie Australien trotzdem weiter auf fossile Brennstoffe setzen. Der Frust steigt, sagt auch Serap Altinisik von Oxfam.
Die am wenigsten dazu beigetragen haben, sind diejenigen, die das tagtäglich in ihrem Leben sozusagen wortwörtlich ausbaden müssen.
Die Außenministerin Baerbock wird hier den Präsidenten Fidschis treffen, wirbt um Vertrauen, will Hilfe anbieten und Partner finden. Denn auch das gilt, die kleinen Pazifikstaaten sind Spielball politischer Machtkämpfe geworden. China setzt seine Hilfe als politisches Faustpfand ein, Geld gegen Wohlverhalten. Und alle, auch Deutschland, wissen, selbst der kleinste Pazifikstaat hat bei den UN die gleiche Stimme wie alle anderen. Wer hilft, gewinnt Partner.
Und mit diesen Partnern unsere Beziehung auszubauen, das wollen wir verstärkt tun. Das liegt auch in unserem eigenen wirtschaftlichen und Sicherheitsinteresse.
Soweit die Bundesaußenministerin im Beitrag von Georg Schwarte. Mit komplett schwarzen Gemälden hat er einst die Kunstwelt geschockt und mit dem Satz "Sie sehen, was Sie sehen" sich noch etwas darüber lustig gemacht. Der Universalkünstler Frank Stella ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Sebastian Hesse mit einem Nachruf.
Frank Stellas Einfluss auf die abstrakte Kunst ist so wie die von Bob Dylan auf Musik, hat der New Yorker im Jahre 2015 festgestellt. Und tatsächlich sind die abstrakten Malereien und die überdimensionalen Skulpturen des 1936 geborenen Künstlers allgegenwärtig in den USA. Der Lebensweg des Arztsohnes aus einer Kleinstadt in Massachusetts ist dagegen eher unspektakulär. Frank Stella besucht nach seiner Schulzeit die Kunstakademie an der renommierten Princeton-Universität. Inspiriert vom abstrakten Expressionismus der Nachkriegszeit, zieht er nach dem Studium in den 70ern nach New York City. Mittellos. Dort malt er die schwarzen, geometrischen Abstraktionen, die ihn schnell bekannt machen sollten. Stellas zunächst düsteren, später dann farbenfrohen, minimalistisch-geometrischen Bilderwelten finden rasch Einzug in das Museum of Modern Art, ein enormer Karrieredurchbruch. Später entdeckt Stella die Skulptur als Ausdrucksform, kreiert überdimensionale Objekte, Variationen von Rauchschwaden, seine berühmten Sterne.
Und in dieser Sendung fehlt noch der Ausblick auf morgen. Die Presse schaut heute zusammengefasst von Sabine Tenter und präsentiert von Anja Gawlik.
Viele Zeitungen kommentieren den Angriff auf den SPD-Europapolitiker Ecke in Dresden. Dazu heißt es in der FAZ: Es ist ein direkter Angriff auf die Demokratie. Von rechtsextremer Seite werden Volksvertreter von Union, SPD, Grünen und FDP als Volksverräter denunziert. Innenministerin Faeser denkt über Schutzmaßnahmen für Politiker nach. Das klingt nach Weimar. Das Handelsblatt aber meint: Ob mehr Präsenz der Polizei gegen völlig vom Weg abgekommene Schläger helfen können, darf bezweifelt werden. Es wird auch nicht helfen, das eigentliche Problem einzudämmen, die Verrohung des gesellschaftlichen Klimas. Hier sollte sich die AfD angesprochen fühlen. Für die Verrohung sind nicht alle Parteien verantwortlich, sondern vor allem eine, glaubt auch die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt. Es sind führende AfD-Mitglieder, die demokratische Politiker jagen wollen. Die sagen, dass nach ihrem Machtantritt ausgemistet wird oder die, wie im Brandenburger Landtag geschehen, Schläge androhen. Niemand sollte sich täuschen. Diese Sprache wird nicht von wenigen als Legitimation von Gewalt verstanden. Der Tagesspiegel fasst zusammen: Die einen Täter handeln aus dezidiert politischer Motivation, die nächsten aus Frust im Suff. Was ist das für eine Gesellschaft, in der sich eine so unterschiedliche Klientel darauf einigen kann, dass es okay sei, Menschen anzugreifen? Wo Gewalt das Argument ersetzt, stirbt die Demokratie. An diesem Punkt also befindet sich Deutschland. Auch die Sächsische Zeitung aus Dresden findet deutliche Worte. Zu glauben, dass da gerade etwas am Kippen sei in Sachsen, zeugt von unfassbarer Ignoranz. Aus Worten sind längst Taten geworden. Ob gegen Politiker, Journalisten, Rettungskräfte, Migranten oder gegen engagierte Bürgerinnen und Bürger. Doch ja, Sachsen hat ein gravierendes Problem. Themenwechsel. Die CDU beginnt heute ihren Bundesparteitag. Das neue Programm offeriert Wählern eine Alternative, die der Ampel überdrüssig sind, analysiert die Stuttgarter Zeitung. Es wird entscheidend sein, mit wem die Union regieren will und mit wem sie sich dazu verbünden würde. Über die Linke zu reden, als handle es sich um einen stalinistischen Traditionsverein, ist weltfremd. Das gilt auch für die Verteufelung der Grünen. Schon bei den Landtagswahlen im Spätsommer wird sich zeigen, ob der Union zuzutrauen ist, den demokratieschädlichen Zersetzungstendenzen von rechts Paroli zu bieten. Die Linkspartei mit der AfD gleichzusetzen ist aberwitzig, heißt es auch in der Frankfurter Rundschau. Die Linkspartei, deren Ziele man nicht teilen muss, steht auf dem Boden der Verfassung. Es wird also höchste Zeit, dass sich die CDU bewegt. Und zwar nicht nach rechts.
Danke, Anja Gawlik, für die Presseschau. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Viel Vergnügen wünsche ich Ihnen jetzt noch mit dem Sportgespräch im Anschluss. Zu Gast heute die Hürdensprint-Legende Edwin Moses. Mein Name ist Jonas Rehse. Bis bald.